Lehrer, die haben ja 13 Wochen Ferien im Jahr. Und ich habe mir früher mal gedacht, als ich noch Schüler war, Lehrer sein ist schon ein cooler Beruf. 13 Jahre Ferien, 13 Wochen Ferien, 5 Jahre ein bisschen schaffen, danach machst du immer den gleichen Stoff. Bist ein bisschen in der Schule und hast ein bisschen Kontakt mit den Kiddies und so. Und in Deutschland ist es ja sogar so, dass Lehrer Beamte sind. Das bedeutet, sie haben einen Job, egal was sie machen, ob sie jetzt gut sind oder schlecht, ob sie was vorbereiten oder nicht. Also kündigen, Beamten kündigen, das geht fast gar nicht. Ich dachte, hey, Lehrer sein ist schon ein bisschen easy peasy, ne? Easy peasy Lifestyle, bisschen Lehrer. Hab ich so gedacht, bis ich selber mal Lehrer geworden bin. Als wir mit der Bibelschule fertig waren und in Deutschland gearbeitet haben, durfte ich Religionsunterricht geben und ich habe nur eine Doppelstunde gegeben. Ich war fertig mit der Welt. Doppelstunde Religion. Alter, wie kann man das überhaupt 6 oder 8 Stunden aushalten, habe ich mir gedacht. Doch nicht so easy peasy. Aus meiner Sicht hat sich dieser Beruf vom Lehrer verwandelt. Von easy peasy zu wer will schon Lehrer werden. Dramatisch verändert. Aber erst als ich es am eigenen Leib erfahren habe, wie das so ist. Deswegen Hut ab, liebe Lehrer, ihr seid wirklich Helden, damit wir das einmal gesagt haben. Wir bekommen in unserem Leben oft ja einen Sichtwechsel, einen Perspektivenwechsel, wenn wir Dinge erleben und erfahren am eigenen Leib. Vorher bleibt es ganz oft nur eine Theorie. Na ja, und so Lehrer sein ist ja kein Problem und so. Reto, das war jetzt für dich, gell? Der Josef, der Mann von der Maria, die Mutter Gottes, der erlebt auch so einen Perspektivenwechsel, einen Sichtwechsel, weil er etwas am eigenen Leib erfährt. Und gerne will ich mit euch heute die Geschichte vom Josef anschauen, diese Weihnachtsgeschichte durchlesen, mit der Brille vom Josef anschauen und probieren, das in unseren Alltag zu übertragen, weil ich glaube, da steckt jede Menge Zeug drin. Wenn du deine Bibel dabei hast, schlag sie doch auf im Evangelium des Matthäus. Oder das Evangelium nach Matthäus. Kapitel 1, ist relativ leicht zu finden. Matthäus 1, die Verse 18 bis 25. Matthäus 1, 18 bis 25. Da steht Folgendes. Matthäus schreibt, die Geburt Jesu Christi aber geschah auf diese Weise, als nämlich seine Mutter Maria mit Josef verlobt war. Noch ehe sie zusammengekommen waren, erwies es sich, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden war. Aber Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie doch nicht der öffentlichen Schande preisgeben wollte, gedachte sie heimlich zu entlassen, wollte abhauen. Während er aber dies im Sinn hatte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum, der sprach, Josef, Sohn Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat, der da spricht, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und man wird ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, handelte er so, wie es ihm der Engel des Herrn befohlen hatte und nahm seine Frau zu sich und er erkannte sie nicht, bis sie ihren erstgeborenen Sohn geboren hatten und er gab ihm den Namen Jesus. Drei Perspektiven und Sichtwechsel würde ich gerne mit euch heute Morgen anschauen. Und der erste heißt Plane. Ein gerechter Mann plant, Gott lenkt. Du musst das für mich heben. Ich habe nichts gefunden, wo so, damit es immer alle sehen, okay? Ihr bekommt nachher auch noch eins und ihr kriegt auch noch so. Plane. Ein gerechter Mann plant, Gott lenkt. Josef wird dir als ein gerechter Mann hier vorgestellt. Und als gerechter Mann verliebt man sich ab und zu. Normalerweise in eine Frau. Und Josef macht das so, er ist ein gerechter Mann, er verliebt sich in seine Frau, und zwar in die Maria, macht einen Heiratsantrag und will sie heiraten. Wie das jetzt ablief mit dem Heiratsantrag, das weiß ich nicht. Ob Maria geweint hat, als er den Heiratsantrag gemacht hat, weiß ich auch nicht. Meine Frau hat nicht geweint bei meinem Heiratsantrag. Das halte ich ihr vor. Ich weiß auch nicht warum, aber ihr habt mir Mühe gegeben. Aber ja, hat sie gesagt, naja. Wir lesen in der Bibel, dass Josef verlobt war. Und verlobt in diesem jüdischen Kontext bedeutet viel mehr wie unsere Art von Verlobung. Verlobung war ein rechtsbindender Vertrag. Das war noch zwischen, das war zwischen Verlobung und Heirat, das war so, also eigentlich schon fast geheiratet. Es hat nur noch gefehlt, dass die Frau zu ihm nach Hause kommt. Wir haben das gerade gelesen, ne? Zu sich nach Hause holen. Und dann war die Hochzeit dann komplett. Er war also verlobt. Und hatte einen Plan für sein Leben. Josef war Handwerker, ein Zimmermann und arbeitete und will eine Familie gründen. Das ist so sein Lebensplan, was wir hier rauslesen. Er hat geplant, sein Leben geplant. Josef hat einen Plan in seinem Leben. Er war ein gerechter Mann, er plant, er hat ein gerechter Mann, der hat auch mit dem Sex gewartet. Wir haben das hier ausdrücklich gelesen, dass Maria noch Jungfrau war, obwohl sie verlobt waren. Josef hatte auch für seine Sexualität einen Plan. Und wir lesen dann, dass Josef diesen Plan hatte, Maria zu heiraten, aber auf einmal die Maria ankommt und sagt, Josef, strange Geschichte, ich bin schwanger durch den Heiligen Geist. Genau. Das glaube ich dir nicht. Josef hat das Maria nicht geglaubt. Josef hat Maria nicht geglaubt, dass er Heilige Geist und schwanger und so. Er hat gesagt, ich habe im Biounterricht gut aufgepasst, wie das funktioniert mit den Blümchen und mit den Bienen. Das geht nicht. Und weil das nicht geht, macht Josef jetzt einen Plan. Er möchte Maria verlassen. Wir haben hier gelesen in der Bibel, er dachte darüber nach, Maria zu verlassen. Er wollte die Schande auf sich nehmen, so arg hat Josef Maria lieb gehabt. Er wollte irgendwie das einfädeln, dass sie nicht die Schande bekommt, schwanger zu werden vor der Hochzeit, sondern irgendwie er und irgendwie hat er darüber nachgedacht, wie das denn wohl, wie das machen könnte, hat geplant. Ein gerechter Mann plant, Gott aber lenkt. Und da hat Josef dann einen Traum. Er schläft und in dem Traum erscheint ihm ein Engel. Es ist also nicht ein Tagtraum, wo ein Engel ihm erscheint, das lesen wir auch manchmal in der Bibel, sondern er schläft und träumt und im Traum kommt ein Engel. Und in diesem Traum spricht der Engel zu Josef und sagt zu ihm, Josef, was Maria gesagt hat, stimmt. Schwanger durch den Heiligen Geist, und das haben wir alles gerade gelesen, nach der Prophezeiung von Jesaja, heirate sie. Und Josef wacht dann auf und macht das, was der Engel gesagt hat. Er nimmt Maria zu sich. Die Hochzeit wird vollzogen, berührt sie aber nicht. Das heißt auf Deutsch, sie hatten keinen Sex. Er heiratet sie, hatten aber keinen Sex. Also das war jetzt nicht der Plan vom Mann Josef. Ne, liebe Männer. Weil unser Plan ist es ja, wir finden jemand Schönes, den wir lieben, und dann machen wir einen Heiratsantrag, und dann weint die Frau, wenn wir den Heiratsantrag machen. Und dann planen wir die Hochzeit. Und wenn wir dann geheiratet haben, dann darf man ran an den Speck. Das ist der Plan. Weiß nicht, wie man das ausdrücken soll, aber nein, bei Josef war das nicht so. Der hatte einen Plan, aber ein gerechter Mann plant, Gott lenkt. Es gibt ja dieses berühmte Beispiel vom Schiff. Nur wenn ein Schiff in Fahrt ist, kann es gelenkt werden. Es hat dieses kleine Ruder da hinten dran. Ein Riesenschiff mit so einem kleinen Ding, gelenkt wird es durch dieses Ruder. Wenn ein Kapitän einen Plan hat, sein Schiff in Bewegung setzt, dann kann es gelenkt werden durch das Ruder. Und dieses Bild, das passt doch auch wunderbar in unser Leben. Meine Frage an dich heute Morgen ist, was planst du in deinem Leben? Und ich würde jetzt gerne keine christlichen Floskeln hören, so nach dem Motto, ja, Jesus besser kennenlernen ist mein Plan, oder mein Plan ist es, meine Gaben zu entdecken und Gottes Reich zu verbreiten und so, das ist mein Plan. Alles tipptopp, guter Plan, finde ich gut, aber lass uns mal normal sein. Was ist dein Plan für dein Leben? Würdest du gerne mal ein Haus kaufen? Würdest du gerne mal eine Familie gründen? Was hast du vor, was ist dein Plan? Oder nachdem du vielleicht schon Sachen erreicht hast in deinem Leben, die du schon immer haben wolltest und jetzt hast du es erreicht, was planst du, was treibt dich um in der Nacht, wenn du nachts im Bett liegst und einschlafen willst? Was ist dein Plan? Was hast du vor in deinem Leben? Was treibt dich an? Worüber denkst du nach? Josef hatte ganz weltliche Pläne. Das ist gar kein Problem. Josef hatte ganz weltliche Pläne und ich würde euch ganz gerne heute Morgen einladen, zu träumen. Ganz weltliche Sachen. Normale Sachen. Was planst du? Vielleicht wär's mal dran, Sachen aufzuschreiben. Was würdest du gerne mal machen? Was planst du? Was hast du vor? Plane. Und dann kann es ganz leicht passieren, wenn wir mit Jesus unterwegs sind und mit Jesus ja reden und eine Beziehung mit ihm haben, dass wir planen in unser weltliches Planen, unser irdisches Planen auf einmal göttliche und himmlische Pläne dazukommen. Richtig? Hey, wir planen und wir machen und zack. Und in diesem Plan, mit dem wir ja Gott auch bereden, auf einmal kommt da was Himmlisches und was Göttliches dazu. Das kann sein. Und so war es auch bei Josef. Josef wollte Kinder haben mit Maria, logisch. Das möchte man haben, wenn man heiratet. Und die haben ja auch später mehrere Kinder, nachdem dann Jesus geboren wurde. Aber da ja seine Frau schwanger wird vom Heiligen Geist und dann den Messias auf die Welt bringt, das hat Josef jetzt nicht geplant. Das hat Gott gemacht. So ein Beispiel aus unserer Mitte. Ihr kennt den Mini-Decki. Die Simon, die macht jetzt gerade drüben Zeppelin. Das war jetzt nicht ihr Plan, dass das Ding so explodiert. Ein Jahr gibt's das jetzt. Ihr Plan war ganz weltlich. Hey, ich mach mal 5, 6, 7, 8, 10 Decken vielleicht. Flüchtlingskinder. Das war ihr Plan. Hat sie einfach mal gemacht. Facebook gestellt, boom. Und dann kommt diese himmlische Variante dazu. Wham. Was? 10 Kinder? Nö, 10.000 Kinder. Gott hat in das Leben von diesem Josef, zumindest in diesen ersten Jahren, extrem eingegriffen. Die Heirat war anders geplant. Die Hochzeitsreise, die war anders geplant. Die Geburt, die war anders geplant. Das Flüchten nach Ägypten, das war auch anders geplant. Jesus ist ein Flüchtlingskind. Und erst dann, einige Jahre später, als sie dann wieder zurück sind in Nazareth, scheint es so, dass alles wieder normal wird. So dieser Plan, den Josef hatte, Familie gründen und ein Reihenhaus kaufen und einen Garten haben und einmal im Jahr nach Italien zu fahren in Urlaub und das Leben genießen mit der Familie, so Zimmermann zu sein aus Nazareth, das ging dann auf. Nach einiger Zeit, nach ein paar Jährchen. Einfach nur, dass halt der Sohn Gottes auf der Straße Fußball gespielt hat und kein normales Kind, aber ansonsten war es eigentlich eine normale Familie. Wie stark darf Gott in dein Leben eingreifen? Wie viel Erlaubnis gibst du ihm, dass er eingreift in dein Leben, in deine Pläne? Hast du Gott denn schon mal gesagt, Gott, mein Leben soll 100% dir gehören, mit Haut und Haar? Mach, was du für richtig hältst. Wie viel von deinem Leben gehört ihm? Ein gerechter Mann oder auch eine gerechte Frau plant, Gott aber lenkt. Und es passieren ja manchmal komische Dinge in unserem Leben, richtig? Wo unser Plan nicht aufgeht. Vielleicht hat Gott das Ruder ein bisschen umgestellt. Das könnte doch sein. Ein Richtungswechsel, ein Sichtwechsel. Was mich bei Josef beeindruckt, ist nicht nur dieses Herz, das plant und versucht, das Beste zu finden für sich und für seine Familie. Er ist auch ein Mann, der auf Gott hört. Das ist der zweite Sichtwechsel. Ein gerechter Mann plant, aber ein gerechter Mann hört auch. Bruno, can you hold this for me, please? Ein gerechter Mann plant auch. Sorry, ein bisschen. Die Geschichte von Josef, ich finde die super bewegend. Zuerst ist ja das alles mit der Schwangerschaft, mit der Maria, die total chaotische Geburt in dem Stall in Bethlehem und dann kommen da diese komischen Typen aus dem Morgenland und so und alles durcheinander und dann müssen sie auf einmal über Nacht nach Ägypten flüchten und dann kommen sie dann irgendwann später wieder nach Hause nach Nazareth und das ist schon eine ganz arg bewegende Geschichte. Besonders für Josef, er ist der Mann. Und in der jüdischen Kultur noch viel stärker wie bei uns ist der Mann verantwortlich. Und das hat ihn sicherlich aufgerieben. Das war nicht der Plan. Aber sein Plan wird zu Gottes Plan. Denn ein gerechter Mann ist einer, der auf Gott hört. Und wir lesen das in Matthäus 1, 24, Matthäus 2, 13 bis 14, Matthäus 2, 19 bis 21. Lest euch mal daheim die Geschichte vor. Da ist dieser Mann, Josef. Und dreimal spricht Gott zu ihm im Traum. Immer das Gleiche. Er träumt, also er schläft, träumt und es kommt ein Engel und redet mit ihm. Und dann steht er auf und macht. Immer das Gleiche. Ich fand es total interessant. Ich glaube nämlich, dass Gott mit Josef in eine Art redet, die er versteht. Und ich glaube auch, dass Gott zu dir reden möchte auf eine Art, die du verstehst. Ich habe hier mal 2, 4, 6, 7 Zugänge zu Gott mitgebracht. Ich möchte mal kurz mit euch durchgehen und schau dich mal und lese mal mit mir mit. Vielleicht findest du dich da wieder. Was ist denn dein Zugang zu Gott? Ich glaube, der Zugang, den Gott hatte zu Jesus, war der Traum. Zu Josef war der Traum. Meine Frau träumt viel, ich träume fast gar nichts. Oft am Frühstück, so wenn wir mal zusammen frühstücken oder so, oder ich sitze da und sie frühstückt, dann erzählt sie von ihren Träumen. So, ja. Das ist mein Zugang zu Gott. Es gibt zum Beispiel einen beziehungsorientierten Zugang. Wenn du so einer bist, dann könntest du sagen, ich finde den Zugang zu Gott am besten, wenn ich mit anderen zusammen bin. Wenn ich mit anderen Menschen zusammen bin, in der Gemeinschaft erlebe ich Gott. Das ist ein beziehungsorientierter Zugang. Vielleicht hast du einen intellektuellen Zugang, dann würdest du sagen, ich finde den Zugang zu Gott am besten, wenn ich lerne, wenn ich studiere, wenn ich nachdenke, wenn ich nachhake. Gerade diese Woche mit jemand gesprochen, der gesagt hat, hey Philipp, ich hatte eine taffe Zeit und es ging gar nicht so und ich wusste gar nicht, ob ich überhaupt an diesen Gott glaube oder nicht. Und dann habe ich in der Bibel nachgeforscht, habe ich gelesen und mir Gedanken gemacht. Intellektueller Zugang. Vielleicht bist du jemand, der ist anbetungsorientiert. Das sind Personen, die würden sagen, ich finde den Zugang am besten, wenn ich anbete. Simeon, da würde ich jetzt dich da reinschmeißen, ja? Menschen, die sagen, hey, wenn ich im Gottesdienst bin oder wenn ich zu Hause bin oder wenn ich im Auto bin oder wenn ich mit meinem iPhone rumlaufe und Musik höre, Anbetung, Worship Leader, da geht meine Seele auf. Da erlebe ich Gott. Ich bin auch so jemand. Es kann immer längeren Worship sein für mich. Immer emotionaler. Also da geht meine Seele auf. Da finde ich mich wieder. Da habe ich einen Zugang zu Gott. Es gibt Menschen, die haben einen, man soll es glauben oder nicht, aktionsorientierten Zugang zu Gott. Die würden sagen, ich finde den Zugang zu Gott am besten, wenn ich Großes vollbringe. Ich kann bei einem Projekt mitarbeiten und ich kann schaffen und ich kann machen und ich kann beten und dann ist Gott mit dabei und ich erlebe, wie Gott da vorangeht und Türen aufreißt und Türen zumacht. Da erlebe ich Gott. Aktionsorientiert. Denk mal drüber nach. Wann hat Gott zum letzten Mal zu dir geredet? Erkennst du ein Muster? Vielleicht bist du der Kontemplative. Ich finde den Zugang zu Gott am besten, wenn ich Stille erlebe. Also da bin ich jetzt gar nicht dabei. Ich war mal in einem Haus der Stille, wollte 3 Tage dahin gehen. Ich bin nach einem Tag wieder nach Hause gefahren. Und ich dann sagte, Schwester Margarete, ich muss nach Hause gehen. Sagt sie, halten Sie es nicht aus, gell, Herr Höhne? Sag ich, nein, ich muss wieder reden dürfen. Claudia, du bist auch keine, gell, die da rein. Also, ich finde den Zugang zu Gott am besten, wenn ich Stille erlebe. Einfach vor Gott sein. Das kann bei mir zu Hause sein, einfach in Ruhe. Das ist mein Zugang zu Gott. Dann gibt es Leute, die sagen, ich finde den Zugang am besten, wenn ich anderen Menschen diene. Oh, da erlebe ich Gott. Wie er mich gebraucht und wie er was, ne, das ist mein Zugang zu Gott. Und dann gibt es noch den schöpfungsorientierten Zugang. Ich finde den Zugang zu Gott am besten, wenn ich in der Natur bin. In der Berge, draußen oder am Meer oder einfach nur spazieren gehe oder in meinem Garten hock oder wenn ich mit Pflanzen was mache. Das ist mein Zugang zu Gott. Wir müssen jetzt eine kurze Zeit eigentlich uns nehmen, mal kurz nachdenken. Wann habe ich zum letzten Mal Gott erlebt? Wo erkenne ich ein Muster in meinem Leben? Was ist so mein Zugang? Und wenn ich den Zugang aber auch schon kenne oder weiß, dann bitte begib dich immer wieder in dieses Umfeld, wo Gott zu dir reden kann. Weil er dich so gemacht hat, so einzigartig, wie du bist. Vielleicht gibt es ja noch mehr Zugänge zu Gott. I don't know. Gott möchte aber zu dir reden, so wie du es verstehst. Im Hebräer 1, Vers 2 steht Folgendes. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten, Altes Testament, hat er in diesen letzten Tagen, Neues Testament und in dieser Zeit, in der wir leben, zu uns geredet durch den Sohn. Das ist Jesus. In der letzten Zeit redet Gott durch uns, redet Gott zu uns durch Jesus. Schau mal, das zu hören, was Gott von uns will, ist das Leichteste, was es gibt. Und ist das Schwierigste, was es gibt. Zu hören, was Gott von uns will, das kann jedes Kind. Doch es verzweifelt manchmal gestandene Männer an dieser Aufgabe, Gott zu hören, und es scheint nicht zu funktionieren. Es ist das Leichteste, weil Gott es uns selber sehr leicht gemacht hat. Wir können Gottes Stimme hören aus dem Mund unserer Eltern, liebe Teenagers. Wir können die Stimme von Gott hören aus dem Mund unserer Freunde in der Kleingruppe, aus dem Mund des Pastors am Sonntag im Gottesdienst oder selbst aus unserem eigenen Mund, immer dann, wenn wir die Bibel aufschlagen und Gottes Wort lesen, dann hören wir Gottes Stimme, weil am Ende hat Gott entschieden, zu uns Menschen zu reden durch Jesus. Verstehst du das? Gideon, wenn wir die Bibel lesen, dann hören wir Gottes Stimme. Und dann ist aber da noch dieses Ding, dass es manchmal den Anschein hat, dass Gott schweigt. Wir fragen ihn was ganz Spezifisches und es hat den Anschein, dass er nichts sagen will. Kennt ihr das? Wer kennt das? Come on. Wir kennen das, wir fragen Gott was und es hat den Anschein, er sagt nichts. Schweigen von Gott. Wie lange, Gott, willst du noch schweigen? Und es kann einen gestandenen Mann und eine gestandene Frau auf Dauer brechen und kaputt machen. Der Psalmist kennt das, David kennt das, er schreibt im Psalm 28, zu dir, Herr, rufe ich, mein Fels, wende dich nicht schweigend ab von mir, damit ich nicht denen gleich werde, die in die Grube hinabfahren, wenn du dich verstummend von mir abwendest. Der Psalmist kennt dieses Schweigen, wenn alles gemacht wurde. Ja, Gebet, Spaziergänge, beten am Morgen, beten am Mittag, beten am Abend, Bibel lesen, stille Zeit, Gottesdienstbesuche, Fasten, Freunde fragen. Wenn alles gemacht wurde, alle Antennen geistlich ausgefahren worden sind, Radarantennen, Satellitenantennen und Radioantennen und alles Mögliche, aber man empfängt kein Signal. Warum? Wie lange, Gott, willst du noch schweigen? Ich habe mich das oft diese Frage gestellt. Und für die Predigt habe ich angefangen zu studieren, stimmt es denn überhaupt, dass es ein Schweigen von Gott gibt in der Bibel? Oder ist es mein Empfinden? David schreibt das. Es ist sein Empfinden. Ich habe ungefähr 50 Bibelstellen gefunden, die darauf hindeuten, dass es ein Schweigen gibt. Also, dass Gott nicht schweigt, aber das ist immer nur ein Empfinden von den Menschen Gott gegenüber. Es gibt nur eine einzige Bibelstelle, wo wir lesen können, dass Gott geschwiegen hat. Das ist in dem Kontext vom Jesaja. Ganz krasser Kontext. Gott tut den Bund aufheben dort damals. Das ist nicht unser Kontext. Wir leben im neuen Bund. Es hat also den Anschein, dass das Schweigen von Gott etwas ist, was wir Menschen empfinden. Und wenn ich dann weiter in der Bibel lese, habe ich darüber nachgedacht, habe ich gedacht, stimmt eigentlich auch. Gott ist doch genau das Gegenteil. Ganz am Anfang, nachdem die Sünde in die Welt gekommen ist, was macht Gott? Gott sucht den Menschen. Adam, wo bist du? Ich meine, wir feiern jetzt Weihnachten. Gibt es noch einen größeren Beweis, dass Gott uns Menschen nah sein möchte, zu uns reden möchte? Ich glaube, Gott ist das Gegenteil. Gott möchte nicht schweigen, sondern Gott möchte immer reden. Wenn Gott immer reden möchte, wir ihn aber ganz oft nicht wahrnehmen, ich habe ein paar von euch die Hände gestreckt, dann liegt was falsch an mir und nicht an Gott. Jetzt heißt ja dieser Punkt, ein gerechter Mann oder eine gerechte Frau hört. Und ich denke schon, dass wir manchmal nichts hören, aber ein Nichtshören ist auch ein Hören, nämlich ein Nichtshören. Frecki. Der große Vorteil von einem Nichthören ist der, dass wenn ich in einer Situation bin, wo ich unbedingt brauche, dass Gott zu mir spricht und ich höre nichts, dass dann mein Glaube gestärkt wird, mein Vertrauen gestärkt wird. Oder er muss gestärkt werden, sonst gehe ich daran kaputt. Gott macht das vielleicht manchmal, weil er uns in der nächsten Situation in einen Glaubenskampf oder in eine Glaubenssituation stecken möchte, wo ich so viel Vertrauen und Glauben brauche, dass er mich durchträgt. Und diese Glaubensmuskeln danach gestärkt werden, erst wenn ich mich nach ihm ausstrecke, aber ich ihn nicht höre. Aber ich glaube, Gott redet ganz oft zu uns. Vielleicht bin ich im ganz falschen Spektrum unterwegs. Und ich kann gar nicht hören, weil ich versuche, Gott zu hören und ich einfach den Zugang falsch gewählt habe. Vielleicht, I don't know. Was könnte das für uns bedeuten? Erstens, finde heraus, wie du am leichtesten Gott wahrnimmst. Was ist dein Typ? Denk mal nach, ob es in deinem Leben eben ein Muster gibt. Wie bei Josef, ein Engel im Traum. Dreimal, ich meine, das ist ein Muster. Zweitens, lies deine Bibel, es geht kein Weg dran vorbei. I'm so sorry. Du musst deine Bibel lesen, tut mir leid. Gott hat beschlossen, zu den Menschen zu sprechen in der letzten Zeit durch Jesus. Wo lesen wir was über Jesus? In der Bibel steht was über Jesus. Nimm dir die Zeit, um die Bibel zu lesen. Gott möchte zu dir reden durch die Bibel. Drittens, ich kann diesen Schmerz nachvollziehen, wenn Gott anscheinend nicht redet, wenn er schweigt vom Himmel. Lasst uns dann vertrauen, dass Gott nicht zu spät kommt. Dass er einen Plan hat und dass er zu uns reden möchte zur richtigen Zeit. Und viertens, vielleicht hat Jesus schon lange mit dir geredet, ist dir entgegengekommen. Vielleicht hast du es noch gar nicht bemerkt oder wolltest es noch gar nicht bemerken. Manchmal redet ja Gott zu uns und wir wissen das und machen uns nochmal auf die Suche nach der Antwort. Dann haben wir irgendwie den Eindruck, das ist es. Und wir denken so, das will ich aber gar nicht. Und dann macht man nochmal eine Runde, bis man dann irgendwann denkt, dann hat man dann das, was man dann wollte. So, ne? Cool. Der Josef ist ein super Typ. Und wenn man die ersten zwei Kapitel durchliest, was der alles mitmacht und sich auf Josef konzentriert, dann kommen wir an der dritten Eigenschaft nicht vorbei. Die dritte Eigenschaft ist, die erste ist ja, er plant. Die zweite ist, er hört. Und die dritte ist, er gehorcht. Das ist schon interessant. Das ist schon interessant. 1,24 steht, als nun Josef vom Schlaf erwachte, handelte er so, wie es ihm der Engel des Herrn befohlen hatte und nahm seine Frau zu sich. Ja, ich meine, okay, alles klar, Gott redet zu mir. Dann machen wir das. 2,14, als sie aber weggezogen waren, siehe, da erschien ein Engel des Herrn dem Josef im Traum und spricht, steh auf, nimm dein Kind und seine Frau mit dir und fliehe nach Ägypten und bleibe dort, bis ich es dir sage, denn Herodes will das Kind suchen, um es umzubringen. Da stand er auf, nahm das Kind und seine Mutter bei Nacht mit sich und entfloh nach Ägypten. Der hat nicht mal ausgeschlafen. Gut, wenn du das sagst, Gott, dann, okay, dann machen wir das. 2,13, als aber Herodes gestorben war, siehe, da erschien ein Engel des Herrn im Josef im Traum, das ist das Muster, und sprich, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter zu dir und zieh in das Land Israel, denn die dem Kind nach dem Leben trachten, sind gestorben. Da stand er auf, nahm das Kind und seine Mutter zu sich und ging in das Land Israel. Warum auch lang rumdiskutieren? Ich meine, man kann es auch kompliziert machen, das Leben, Alex? Einfach machen. Hey, Gott spricht zu mir. Alright, dann machen wir das. War das einfach für ihn? Macht es Sinn? Das macht doch gar keinen Sinn. Manchmal macht Gottes Reden eben keinen Sinn. Sein Plan macht für uns gar keinen Sinn. Aber wir sollen ja gehorchen, weil wir haben ja gehört. Ich meine, wenn wir hören, ohne zu gehorchen, dann ist das nur die Hälfte von der Miete. Wir sollen gehorchen. Das macht manchmal aber keinen Sinn. Warum? Versetzt euch mal in die Lage von Kindern. Da gibt es ja bei den Eltern immer so einen ganz persönlichen Ruf. Ich glaube, vielleicht gibt es in jeder Familie. Also bei unserer Familie war es immer so, meine Mutter hat immer gepfiffen. Immer so. So. Und es war nicht laut, aber das hat man weit gehört. Gibt es sowas auch? Kennt ihr sowas? Die Mama hat so einen speziellen Ruf. Dann haben wir Fußball gespielt, draußen vorm Haus und so, gell, und mit den Freunden und hey, und dann kommt die Mama auf den Balkon und Philipp, Ruben, reinkommen! Wir sagen, was? Hey, was geht? Ich meine, hey, das macht jetzt keinen Sinn. Wir sind draußen an der frischen Luft, uns bewegen in der Natur. Wir bewegen uns, Sport, das tut gut. Wir bauen Beziehungen auf zu unseren Nachbarn, die Jesus noch nicht kennen. Wir knüpfen Kontakte, wir haben Spaß, es ist alles gesund, ist doch gar kein Problem. Wieso sollen wir denn jetzt reinkommen, bitte? Ich meine, der Papa ist nach Hause gekommen und es wird langsam dunkel, ihr müsst noch duschen, ihr seht aus wie Sau und morgen ist wieder Schule und so. Das ist der Sinn, warum ihr reinkommen müsst. Wir als Kinder verstehen das nicht. Die Mama versteht das. Das sind Perspektivenwechsel. Warum macht das für uns manchmal keinen Sinn? Schaut mal, wir sind Kinder Gottes. Wir sind Kinder Gottes. Da macht das manchmal keinen Sinn. Josef hat nicht gewusst, dass der Herodes alle Kinder umbringen wollte. Gott hat es gewusst. Dann kommt Gott zu ihnen in einem Traum und sagt, steh auf, geh, flieh nach Ägypten. Was? Nach Ägypten fliehen? Hallo, ich habe eine kleine Kind auf die Welt, ich kann jetzt nach Ägypten fliehen. Das macht jetzt keinen Sinn. Ja, das macht keinen Sinn, aber ich habe dir trotzdem gesagt, du sollst gehen. Du bist das Kind, ich bin der Vater. Also gehorch einfach. Und dann geht der. Wer schenkt uns so ein Vertrauen und so ein promptes Gehorchen, dass es nur der Heilige Geist, der das machen kann? Das können wir nicht selber produzieren, gehorchen auf Gott. Wir können das machen und umso kleinere Schritte wie im Glauben gehen, umso leichter wird es uns fallen, wenn die großen Schritte kommen. Wenn wir im Vertrauen mit Gott unterwegs sind. Ganz gerne würde ich euch sagen, macht das Leben nicht zu kompliziert. Wenn Gott was zu dir sagt, dann mach's einfach. Manchmal sind es komische, banale Sachen und manchmal funktioniert es nicht, haben wir vielleicht falsch gehört. Ist ja egal, wir haben noch nichts zu verlieren. Mach's einfach. Höre und gehorche. Plane. Höre und gehorche. Komm zum Schluss. Schau mal, plane. Und solange du nichts anderes hörst von Gott, setz deinen Plan um. Klar, immer im Rahmen von normalen Ethik von Gottes Willen. Also wenn es dein Plan ist, ein Bordell zu eröffnen, dann will ich jetzt nicht sagen, mach weiter, oder? Oder ich plane jetzt einen Ehebruch oder so. Aber wenn es so im normalen Rahmen, plane. Nimm Gott mit in dein Planen und sei bereit, wenn du ihn gehört hast, auch zu gehorchen und das Ruder vielleicht ein bisschen umzustellen. Dann hab deine Lauscherchen offen. Sei bereit zu hören, was Gott zu sagen hat. Sag Jesus immer und immer wieder, dass du bereit bist, das zu machen und zu tun, was er will. Heute Morgen habe ich mit der Milena, mit meiner Tochter, hochtheologische Gespräche gehabt. Alle haben noch geschlafen, wir waren auf dem Sofa. Ich wollte eigentlich meinen Kaffee trinken und so. Und dann kam sie dann und dann haben wir zuerst angefangen zu reden über den Teufel. Und wie der hat da Fragen gestellt über den Engel und so. Dann hat sie Fragen gestellt, hat sie gesagt, ja, es gibt ja zwei Gott, ne? Gott und Jesus. Sag ich, ja, dann probiert es zu erklären mit der Dreieinigkeit und so. Und aber darüber diskutiert. Dann haben wir noch über viele Sachen diskutiert. Und dann habe ich sie gefragt, Milena, wenn du dir aussuchen könntest, wo würdest du gerne wohnen? Brasilien, USA, Schweiz oder Deutschland? Ich sag so. Ja, hat ein paar Sachen gesagt. Und dann hat sie gesagt, weißt du, Papa, ich habe jetzt schon die ganze Woche immer gebetet, Jesus, wo sollen wir denn hingehen als Familie? Und dann hat sie gesagt, dann habe ich gesagt, ja und, hat Jesus was gesagt zu dir? Und dann sagt sie so, ja weißt du Papa, das ist wie so eine hohe Stimme, so eine ganz hohe Stimme. Und dann hat so eine ganz hohe Stimme gesagt, entscheide. Ich sagte, was soll das denn bedeuten? Ich weiß auch nicht, aber was für eine hohe Stimme hat denn wie so Jesus, so eine hohe Stimme. Entscheide. Hey cool. Wenn man die Milena Gottes reden hören kann, dann kannst du das auch. Was das jetzt bedeuten soll, müssen wir dann nochmal Jesus fragen, aber entscheide, lass uns die Lauscherchen aufstellen. Wenn wir nämlich fragen, erwarten wir auch eine Antwort. Kann er einfach Gott fragen, Gott, wo soll es hingehen und dann wieder abhauen? Und er, sorry, ich wollte dir noch was sagen, aber gut, vielleicht morgen. Und das Dritte, und wenn der Startschuss dann kommt, dann gehorche ganz einfach. Ganz einfach gehorchen. Wir haben uns überlegt, dass wir jetzt eine kurze Zeit von der Stille haben. Und deswegen sind die Fahnen da. dass man die sieht. Mach dir doch mal kurz Gedanken. Wo bist du gerade in deinem Leben dran? Beim Planen und, oder beim Hören oder beim Gehorchen oder irgendwo dazwischen? Oder vielleicht hat Gott irgendwas anderes noch zu dir geredet heute Morgen? Lass uns doch eine kurze Zeit nehmen, wenn die Bettina weiter spielt, die Augen zu schließen, nachzudenken. Vielleicht ist jetzt schon Zeit fürs Gebet. Dann geht doch in die Gebetslounge nach hinten. Und dass wir einfach noch ein bisschen Zeit haben mit Jesus. Und ich mache dann im Gebet den Abschluss. Wer von euch würde sagen, ich würde gerne hören? Ich würde gerne auf Jesus hören. Wer von euch, streckt doch mal kurz die Hand, wer würde gerne sagen, ich habe eine Situation, ich würde gerne auf Gott hören? Kannst du ein bisschen weiterspielen bitte? Dann lass uns doch beten, dass Gott dir eine Antwort schenkt. Alle, die wir hochgestreckt haben, die Hand, macht doch kurz alle zusammen die Augen zu, dann würden wir für die Leute beten. Jesus, ich möchte bitten, dass du redest, Jesus. Und so sehe ich das in der Bibel, dass du kein Gott bist, der Verstecken spielt, dass ich versteckt, sondern dass du ein Gott bist, der zu uns Menschen kommt und der zu uns sprechen möchte. Und jetzt, Jesus, sind die ganzen Leute hier, die den Wunsch haben, dass du zu ihnen redest. Bitte mach das jetzt. Und jetzt hör einfach mal zu. Wer von euch würde denn sagen, bei mir ist dran, ich habe gehört und ich muss gehorchen? Wer von euch würde sagen, ich habe gehört und ich muss gehorchen? Komm, und lass uns auch für die Leute beten. Jesus, ich möchte beten, dass du den Leuten, die gestreckt haben, Jesus, dass du ihnen Kraft gibst und Mut gibst, Jesus. Und dieses Herz von dem Josef, der einfach macht. Dieses Vertrauen, Jesus. Wir möchten bitten, dass du Glauben ausgießt. Dass das Gehorchen zu einem freudigen Erlebnis wird. Und wir danken dir, dass du so ein liebender Gott bist. Und Gott, Vater, wir danken dir, dass du uns deinen Sohn gegeben hast, dass uns ein Kind geboren wurde. Und wir danken dir, Jesus, dass du auf die Welt gekommen bist. Und wir danken dir, Heiliger Geist, dass du in unserem Herzen wohnen möchtest und uns leiten und führen möchtest. Amen.